wenn wir die Kunst so ernst nehmen, wie sie ist, dann spricht die aus sich selbst und propagiert eigentlich das Idealbild des Menschseins, ja, nämlich die Auflösung der Grenzen und die völlige Freiheit zu machen, was man will. Und ich denke, dass wir von daher keinen Nachholbedarf haben diesbezüglich, was diese Künstler angeht, die wir da präsentieren. Und von daher ist das schon richtig, was du sagst, da gibt's auch gar keine Ressentiments. Das existiert nicht.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishion GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
In diesem Jahr hat das Düsseldorf Festival sein 30-jähriges Jubiläum. Gestartet in den frühen 90ern als Altstadtherbst-Kulturfestival, widmet es sich bis heute überwiegend den sparten- und stilübergreifenden Künsten und versteht sich als Gegenentwurf zum klassischen Spartenbetrieb der öffentlichen Häuser und des klassischen Konzertbetriebs in der Stadt. Das hochkarätig besetzte Programm hat Strahlkraft weit über die Grenzen der Stadt hinaus und hat sich national und international einen Namen gemacht. Um ein solches Programm auf die Beine zu stellen, bedarf es aber viel Energie, Zeit und Herzblut. Und das bringen die beiden Macher Christiane Ochsenfort und Andreas Dahmen nach wie vor unermüdlich und mit uneingeschränktem Engagement ein. In unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged habe ich gleich beide zu Gast und freue mich darauf zu erfahren, was sie antreibt, wie intensiv die Zeit vor, aber auch nach den Vorstellungen ist und was es bedeutet, die Kunst- und Kulturszene der Stadt aktiv mitzugestalten. Liebe Christiane, lieber Andreas, schön, dass ihr da seid und Zeit gefunden habt, zu uns zu kommen.
Sehr gerne.
Ja, gerne.
Bei dreien machen wir normalerweise einen Stimmencheck, ist bei uns jetzt relativ einfach. Wir haben einen Mann hier, dich hören wir sicher raus, von daher legen wir einfach los und unterhalten uns ein bisschen über das Festival, über das, was war, das, was kommt und so weiter. Wir starten aber erstmal mit 6 Fragen in 60 Sekunden, das machen wir immer. Seid ihr bereit?
Yep.
Dann würde ich sagen, fangen wir mit dir an, Andreas. Die beste Freizeitbeschäftigung in Düsseldorf?
Oh, Natur, draußen sein, genießen, essen, trinken, flanieren.
Der schönste Platz in Düsseldorf?
Der Rhein, also überall am Rhein.
Was war dein Berufswunsch als Kind?
Musiker zu werden.
Welche Kunstform begeistert dich am meisten?
Darstellende Kunst.
Wie wichtig ist Kunst für die Menschen?
Überlebenswichtig.
Und warum ist Kunst so wichtig für die Menschen?
Weil es dich in jeder Faser deines Körpers berühren kann, weil es das Herz aufmacht, weil es dein Hirn zum Nachdenken anregt und weil es einfach das Urmenschlichste ist, sich darstellen zu wollen. Und es gibt halt Menschen, die das können und die das professionalisieren und andere dadurch mitreißen, aber dann auch in ihre Welten führen. Ach, Kunst ist einfach Leben. Es gehört dazu und ist ganz wichtig.
Sehr schön, sehr schön. Dann steigen wir auch direkt ein. Das Festival ist gerade zu Ende gegangen jetzt, 30-jähriges Jubiläum. Wie war's für euch?
Es war das 31. Jubiläum, Oha. Nicht das 30.
Das hatten das wir 31. Nämlich,
tada, oh Gott, okay. Das dann hatten wir nämlich 31. letztes Jahr mit diesem besonderen Corona-Festival, wo man vielleicht auch noch mal eine Sekunde zurückblicken darf, was wir in einer neuen Spielstätte oder in einer vielleicht hoffentlich nur einmal zu nutzenden Spielstätte der Mitsubishi Elektrikhalle gefeiert haben. Und das war ein besonderes Festival. Aber es war ein Festival und es kamen Künstler auf die Bühne. Und deswegen war es gut, auch wenn ein 30. Geburtstag sich vielleicht anders anfühlen könnte oder sollte. Und dieses Jahr hat sich der 31. Festivaldurchlauf aber dann doch wie das Geburtstagsfest angefühlt. Schön. Und das ist ja auch im Endeffekt egal, ob es 31 oder 30 oder 35 sind.
Ja, wir wollen ja auch nur sagen, dass es eben wirklich schon eine Historie hat, ne?
Es hat eine Historie und wir machen es von Anfang an und es ist unser Baby. Und dieses Jahr war es ein wirkliches Fest. Schön. Eine große Begeisterung von allen Seiten. Publikum, Künstler, Sponsoren, Mäzene. Alle waren wie auf einer Welle getragen, also fantastisch.
Und war es für euch persönlich auch so? War das für dich, hast du das auch so empfunden, jetzt als Macher sozusagen?
Ja, unbedingt, weil es war letztes Jahr war es für mich, als wenn es so von so einem Schleier bedeckt gewesen wäre. Also wir hatten eine lustige Zufall, dass unser Layouter also eine Plakatserie entwarf, die mit so einer rötlichen Farbe zum Teil die Bilder überdeckte. Und wir waren ganz überrascht. Und es war wirklich so manchmal, dass wir den Eindruck hatten, es liegt sowas drauf, was auch unter Umständen ein bisschen schwer ist und dunkler ist. Und aber die Künstler waren ja da, wir haben ja trotzdem gespielt und es war irgendwie so merkwürdig. Und das war dieses Jahr gar nicht. Also dieses Jahr hat sich der Nebel völlig gehoben und wir waren fast wieder in so einer Freude wie in den Jahren zuvor. Und das war schon deutlich spürbar. Interessanterweise übrigens bei allen Beteiligten, also sowohl die Künstler gaben sich sehr frei und sehr glücklich und sehr enthusiastisch und das Publikum auch. Also da prallte regelrecht was aufeinander, das konnte man auch spüren. Also in den Konzerten war eine ganz andere Energie, wirklich. Mhm.
Und wie ist das für euch jetzt so danach quasi? Also fällt man dann in ein Loch oder ist es schon so, ihr macht das wie gesagt ja jetzt 31 Jahre, ist es dann so, dass man wirklich schon denkt, okay, jetzt haben wir das abgehakt im positivsten Sinne und man ist schon wieder so auf der nächsten Spur und in voller Tatendrang?
Wir sind hier noch auf dem Burgplatz, im Moment läuft der Abbau, Abrechnungen müssen gemacht werden, also meine unliebsamste Aufgabe, Bürokratie erledigen. Ja, macht nicht so richtig viel Spaß, muss aber sein. Alle Menschen brauchen ihr Geld, Fördermittel müssen abgerechnet werden und. Zeitgleich haben wir aber den ganz krassen Druck, dass wir jetzt ganz viele Anträge schreiben müssen und noch ein neues Projekt vor der Brust haben, denn das Festival ist zwar auf dem Burgplatz offiziell zu Ende, aber noch nicht in Gänze. Also wir bringen eine eigene Musiktheaterproduktion heraus, die am 5. November Premiere hat und dann noch zweimal gespielt wird, am 6. und 7. November. Das ist das Stück O, ihr Menschen und wird in der Johanneskirche stattfinden. Ja, und als Produktionsleiter sind wir da jetzt natürlich
auch gefragt. Wieder gefordert. Das heißt, ihr könnt euch noch gar nicht so richtig entspannt zurücklehnen.
Das Loch gibt es nicht dieses Jahr, ich wüsste nicht wann.
Ja, also ein bisschen Loch ist da immer trotzdem all die Jahre, finde ich, weil man natürlich mit so einer
Adrenalin-Anstieg
arbeiten muss und man hat so eine Aufmerksamkeit, die sich ja kaum beruhigen lässt, weil man steht morgens früh auf und geht abends spät ins Bett und hat immer diese ganzen verschiedenen Aufmerksamkeiten in jede Richtung zu leisten. Das fordert einen und wenn das dann auf einmal schlagartig wegfällt, ist das natürlich schon so ein bisschen Loch-Effekt. Aber auf der anderen Seite ist es bei uns natürlich so, oder jetzt auch im speziellen Fall bei mir, dass ich mit dem Kopf schon so tief in 2022 stecke, programmatisch, dass es auch gar nicht so auffällt, Löcher zu genießen oder zu durchleben, sondern nach dem Festival ist vor dem Festival, also es ist wirklich so. Also man geht natürlich schon auch verschoben parallel in die nächsten Pläne und wir müssen jetzt viel nachdenken, was wir verbessern, verändern können und wie unser Programm aussieht und so, da bleibt eigentlich gar nicht viel Zeit für Löcher, also...
Also ich weiß, dass ich heute Abend todmüde sein werde und wahrscheinlich um 8 Uhr auf dem Sofa einschlafen werde.
Also und Privatsphäre ist so ein Ding, was man natürlich 3 Wochen
klar,
nicht hat.
Und immer mit Menschen, volles Programm, jeder will ja wahrscheinlich auch was von allem, ne, in dem Moment. Die schönen und die lästigen Sachen. Ja.
Genau. Also das ist immer ein besonderer Moment, so der erste Abend oder zweite Abend nach Festivalende, dass man dann zu Hause ist und dann denkt, ach, ich muss heute Abend nicht los. Und ich genieße mal einfach nochmal wieder
meine Zeit.
Für mich zu sein.
Ja, ihr habt es eben schon gesagt, ihr macht das ja, wir haben es vorher schon gesagt, ihr macht es ja zu zweit. Hat jeder von euch so einen Part? Also ist der eine, der vielleicht sich ums Ensemble, da reden wir vielleicht auch gleich nochmal drüber, aber um die Künstler kümmert, der andere macht Abrechnung und Buchhaltung oder ist es also ganz plakativ oder ist es wirklich so, dass man die Köpfe zusammensteckt und denkt, okay, also jeder Schritt wird zusammen organisiert und geplant. Wie seid ihr da vielleicht aufgeteilt?
Es ist beides. Also vielleicht, wir machen nicht jeden Schritt zusammen und stecken auch nicht für jeden Schritt die Köpfe zusammen, aber wir haben sehr getrennte Aufgabenbereiche und trotzdem stecken wir die Köpfe zusammen und diskutieren über Möglichkeiten und Pläne, die wir auch jeder für sich hat. Also ich mache mir Gedanken über das Programm viel und
wenn du sagst getrennte Aufgabenbereiche, wie muss man sich das dann vorstellen?
Also ich bin überwiegend fürs Programm zuständig, überwiegend deswegen, weil Christiane auch Teile des Programms mitplant und überlegt, wie zum Beispiel so Eigenproduktionen. Aber bei mir ist der Schwerpunkt eher auf dem Programm und bei ihr ist es deutlich die Sponsorenakquise und die ganze finanzielle Seite des Festivals.
diese Netzwerktätigkeit, die damit einhergeht. Plus die gesellschaftliche
Verbindung, genau, das ist, glaube ich, auch der Hauptpunkt. Und das hat sich aber ergeben. Also das haben wir jetzt nicht festgelegt, sondern das hat sich in der 30-jährigen Arbeitsentwicklung, die wir hinter uns haben, auch wirklich so ergeben, auch nach unseren Qualitäten, würde ich so sagen. Also ich,
Andreas will einfach keine Zahlen.
Ich kann es nicht gut.
Ja, ist doch auch okay, ist doch super, wenn man seine Stärken und Schwächen irgendwie anerkennt.
Ich bin sehr dankbar, dass sie das sehr gut kann und auch viel besser kann als ich.
Ich weiß gar nicht, warum. Ich war in Mathe die absolute Niete. Aber irgendwie habe ich trotzdem ein Zahlengefühl. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich habe keine große logische Vorstellung von Mathematik, nein. Aber so Budgets und sowas, das geht, merkwürdigerweise.
Aber du bist auch zuständig für dieses ganze Thema Netzwerk und Sponsoren, im weitesten Sinne, aber Netzwerken, weil das ist ja für euch wahrscheinlich auch
aber das
absolut
ist eben auch
relevant.
Wieder den Vorlieben und auch den vielleicht Begabungen geschuldet. Ich bin immer schon gern auf Menschen zugegangen und tummle mich gerne unter vielen Menschen und habe irgendwann mal versucht zu zählen, wie viele Leute ich mit Namen kenne. Da scheitert man natürlich dran, aber ich bin bei mindestens 5000 gelandet oder so.
Wir haben uns gestern darüber unterhalten, dass es, je mehr Menschen man kennt, ist so gemein. Man will sie dann vorstellen, man weiß auch, wo man sie hinsteckt, aber eigentlich fällt einem in dem Moment der Name nicht ein, weil man so viele im Kopf hat, ist eigentlich fies. Wenn man nur 10 kennt, da weiß man jeden Namen. Ne?
Genau, ja, aber witzigerweise, also es ist, da hat auch was irgendwann in meinem Hirn Klick gemacht. Ich habe immer gesagt, ich habe kein Namensgedächtnis, also früher immer. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich unheimlich viele Menschen kenne. Und dann habe ich gedacht, also irgendwie ein Namensgedächtnis muss ich ja doch haben. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich oftmals in Netzwerkrunden, wenn sich jemand vorstellt, ich den Namen gar nicht verstanden habe. Und dann habe ich das so stehen lassen. Und irgendwann habe ich angefangen nachzufragen, wie ist der Name? Dann habe ich den selber wiederholt. Und seitdem behalte ich so viele Namen, dass mich das manchmal selbst überrascht. Also das ist, das kann man eben auch trainieren. Und ich wollte das trainieren. Und das hat sich irgendwie verbessert, auch wenn man vielleicht, wenn man älter wird, ja vergesslicher wird. Aber im Moment merke ich das noch nicht.
Ja, das ist doch gut.
Ich hoffe,
als Menschenmensch ist das, glaube ich, echt auch ein richtiger Plus. Ne? Das ist ein richtiges Plus, wenn man die Leute einfach auch ansprechen kann. Jeder fühlt sich gut, wenn man direkt so eine Ebene aufbaut.
Auf jeden Fall.
Ne?
Ich meine, das gelingt natürlich nicht zu 100%. Aber wenn man irgendwo bei 90 landet, ist das, glaube ich, schon ganz gut.
Ach ja. Auf jeden Fall. Ich möchte nochmal zum Programm, zu den Programmthemen zurückkommen. Also das hört sich ja erstmal so easy in Anführungsstrichen an. Man kriegt hinterher das Programm, denkt so, als wenn man als Zuschauer dahin will, ach guck mal, die haben jetzt den und den und den da. Wie findet ihr überhaupt solche Künstler?
Also zuerst mal muss man eine Idee haben, was man sucht. Aber die Idee hat sich auch über die Jahre entwickelt. Also wir haben auch angefangen und hatten einen bestimmten Wunsch, was wir gerne tun würden. Das war eben halt schon kurz nach Gründung des Festivals, haben wir gesagt, was unser Ziel sein könnte, bestimmte Art von Künstler einzuladen. Und das haben wir dann angefangen zu kultivieren, indem wir eben halt wirklich einfach Leute eingeladen haben, die uns empfohlen wurden, die wir selber entdeckt hatten. Und
entdecken heißt, dann fährt man rum und guckt sich Sachen an.
Also kriegt man Tipps, fahr mal dahin, da spielen die oder der und wir kriegten Hinweise über bestimmte Art von, zum Beispiel der neue Zirkus, das war damals, als wir anfingen, in Deutschland fast nicht bekannt. Es gab nur ganz wenige Stellen, wo das stattfand. Und man hat uns dann gesagt, ihr müsst da und dahin nach Frankreich und so, da gibt's die und die Leute und dann guck mal da. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wir sind nach Zürich gefahren zum Theaterspektakel, um spannende Sachen zu sehen, die in Deutschland auch nicht so ohne weiteres bekannt waren. Und das hatte auch was mit Entdecken zu tun.
Und also dann geht man einfach hin und sagt, hör mal zu, finde ich gut, mache ich auch, willst mal rüberkommen oder wie?
Genau. Und dann hatten wir am Anfang bei vielen Künstlern noch so Ressentiments, weil zum Beispiel es gab Gruppen, die wollten nicht in einem Zelt auftreten und da musste man dann erst noch Überzeugungsarbeit leisten. Und mittlerweile hat sich das jetzt so entwickelt, dass es die ganz großen und tollen Gruppen, die auf der Welt touren, gerne zu uns kommen wollen, weil sie gehört haben, dass das Festival so gut ist. Also da hat sich viel...
Ist es ja auch. Kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin auch jedes Mal total begeistert, ehrlich gesagt. Aber ihr habt viele Programmpunkte, ihr habt viele Gruppen da, das könnt ihr ja nicht nur zu zweit wuppen. Wie viele Leute habt ihr im Hintergrund, die euch helfen?
Naja, übers Jahr sind wir ein sehr kleines Team. Also bei uns im Festivalbüro sitzen tatsächlich nur 4 Menschen. Okay. Wir beide, unser engster Mitarbeiter und unser zweitengster Mitarbeiter, der fürs Ticketing zuständig ist. Und wir 4 wuppen das Büro über das ganze Jahr. Wir haben aber eine, aber auch wieder kleine Truppe von freien Leuten um uns geschart und das teilweise schon über 25 Jahre, wie der technische Leiter, wie unser Organisationsleiter, mit denen wir natürlich trotzdem regelmäßig über das Jahr im Kontakt sind und auch Jourfix abhalten. Aber eben auch, wenn Andreas einen Technical Rider von einer Gruppe, die uns interessiert, auf dem Schreibtisch liegen hat, dann geht er natürlich sofort an den technischen Leiter und der checkt, kriegen wir das auf unsere Bühne oder kriegen wir es nicht. Vieles ist immer so eine Gratwanderung, weil ein Theaterzelt kein Theaterhaus ist. Und da muss man vieles anpassen und sehr viel Kreativität auch auf beiden technischen Seiten dann mitbringen, um eine Produktion dann genauso wirkungsvoll und genauso professionell und perfekt dann auch bei uns auf die Bühne zu bekommen. Und das findet dann übers Jahr auch in persönlichen Meetings und vielen Telefonaten natürlich statt. Und dann kommen ab 1. April in der Regel, dieses Jahr war es natürlich Corona-bedingt noch anders, weil wir noch im Lockdown waren, 3 Praktikanten zu uns ins Büro und bleiben dort ein halbes Jahr. Mhm. Und managen das ganze Festival mit, lernen sehr viel und schnuppern rein in eine professionelle Festivalorganisation und übernehmen aber auch viele wichtige Aufgaben schon dann auch richtig. Also die sind nicht zum Kaffeekochen da, sondern die dürfen arbeiten. Und dann kommt peu à peu immer mehr dazu, bis wir dann im Festival ein Team von knapp 70 oder um die 70 Leute sind. Dann kommen die ganzen Techniker dazu. Viele PraktikantInnen, die unser Produktionsteam verstärken. Und viele Hands, die das Technikteam verstärken. In unserer Mensa oder Kantine oder wie man es immer nennen will, auf dem Burgplatz arbeiten auch eine Menge Ehrenamtlicher, die Künstler mit versorgen und mit Essen versorgen. Und ja.
Das ist also man muss schon dazu sagen, dass es bei uns nicht so läuft, dass wir als Struktur so für jeden Arbeitsabschnitt auch einen eigenen Mitarbeiter haben. So ist das nicht. Also wir beide müssen viel selbst machen und deswegen auch das kleine Team. Also übers Jahr übernehmen wir viele Aufgaben, wo andere Einrichtungen vielleicht dann ein extra Personal für haben, Leiter haben für Marketing oder so. Wir machen
wir
viel Pressearbeit
selber,
wir machen Marketing selber, wir steuern die Layouts selber und so weiter. Das ist schon richtig handmade und das hat sich bewährt auch und vielleicht kommen wir manchmal an unsere Grenzen, muss man auch so sagen, aber wir sind eben auch privat und eng in der Finanzierung und für so ein großes Unternehmen ist es schon, also bei den Zahlen, die wir da stemmen müssen, wir drehen auch jeden Euro dreimal rum, klar. Ganz einfach.
Ja, und wir wollten halt einfach einen administrativen Wasserkopf vermeiden. Ja. Es gibt ja keine Garantie, dass die Sponsoren alle dabei bleiben. Was würde passieren, wenn mir 2 große Sponsoren auf einmal absagen würden? Dann hat man sofort ein riesengroßes Problem und wenn man dann eine Struktur hat, die so aufgebläht ist, was uns vielleicht dann ja Freiheiten erlauben würde, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dann arbeite ich lieber mehr und habe diesen Druck nicht im Nacken, dass wir erstmal so und so viel 100.000 Euro für eine Struktur brauchen. Das ist Wahnsinn. Und deswegen ist eben so vieles handmade.
Aber 70 Leute, du hast ja auch gesagt, in Hochphasen, das ist ja echt viel. Das muss man stemmen. Wir haben eben auch über Sponsoren und so gesprochen. Wie finanziert ihr grundsätzlich, abgesehen jetzt von den Karten, vielleicht vom Kartenverkauf und so weiter, wie finanziert sich das Festival?
Also man kann im Prinzip von 5 Säulen sprechen. Wir haben die Säule der Sponsoren, die das nicht uneigennützig machen, logischerweise, wobei die Gratwanderung auch wirklich auch in die Richtung Uneigennützigkeit da ist. Also Kultursponsoring ist kein Sportsponsoring.
Das muss man wollen.
Das muss man wirklich wollen und das muss man auch mit dem Herzen wollen. Und dann gibt es die Gruppe der Mäzene, die das uneigennützig machen, völlig klar. Dann haben wir den Bereich der Sachsponsoren, da gehören beispielsweise die Hotelpartner dazu. Da gehören viele Lebensmittelgeber dazu, die unsere Mensa bestücken, wie Bäckereien, wie Metzgereien etc., Obstläden oder Marmeladenmanufakturen und. Also da haben wir eine Vielzahl von Lebensmittelspendern oder auch der Großmarkt. Ich meine, da geht man, da fahren wir morgens, nicht wir, also die Mitarbeiter, die das machen, um 4 Uhr auf den Großmarkt und kommen mit Ware zurück, die nicht mehr verkauft werden kann, die im Müll landen würde oder eben auch bei anderen gemeinnützigen Institutionen. Und dann bringen die da, weiß ich nicht, 4 satten, 5 satten Pflaumen mit und dann gibt's halt Pflaumenkuchen und Pflaumenmus und ich weiß nicht was alles. Also
dann wieder so beim Thema Handmade sozusagen.
In Summe, vor allen Dingen mit den ganzen Hotelsponsoren, ist das ein auch wieder 6-stelliger Betrag, der gesponsert wird, der aber nicht über Geldmittel fließt. Also eine ganz wichtige Säule. Dann kommt die Säule der öffentlichen Geldgeber, also die Stadt Düsseldorf, das Land Nordrhein-Westfalen, andere Institute, die aus der öffentlichen Hand kommen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Säule. Und dann natürlich die Ticketverkäufe. Und in etwa liegt das alles auf einer Höhe. Mhm. Und diese Säulen müssen funktionieren. Wenn einer einbrechen würde, kriegen wir Schwierigkeiten. Solange die halbwegs ausgeglichen sind und im Idealfall die Säule der Sponsoren noch ein Stückchen höher ist als die anderen, dann ist alles gut.
Und wie findest du Sponsoren? Oder ich meine, ihr zusammen, klar, aber es ist ja auch offensichtlich mehr dein Approach. Wie suchst du die oder findest du die oder kommen die sogar auf dich zu?
Viele, viele Kontakte schon über viele Jahre stecken dahinter. Natürlich das exzessive Netzwerken. Immer vorne an dabei sein, neue Menschen kennenzulernen und auf die Hilfe von Menschen zu setzen, die das Festival sehr, sehr gut finden. Das ist, also jetzt muss man wirklich sagen, unser neuer Premium-Sponsor in diesem Jahr wäre nicht unser neuer Premium-Sponsor, wenn nicht sowohl der alte Oberbürgermeister als auch der neue Oberbürgermeister das nicht, also nicht den Weg bereitet hätten. Da wären wir alleine nicht rangekommen. Da braucht es Menschen, die natürlich mit diesen Sponsoren auf einer anderen Ebene was zu tun haben. Diese Sponsoren wollen was von der Stadt.
Hm.
Und also da kann man formuliert die Stadt den Wunsch, wir wollen auch was von euch und wir wollen, dass ihr Kultur unterstützt. Hm. Und in diesem Fall explizit das Düsseldorf Festival.
Hm. Das, was ja für euch spricht.
Ja, auf jeden Fall. Nee, also das ist, ich denke, dass da die letzten Oberbürgermeister alle gleichermaßen von überzeugt waren. Aber besonders seit Thomas Geisel, aber eben jetzt auch mit Stefan Keller, spüren wir eine noch stärkere Rückendeckung. Mhm. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das gibt, das trägt uns. Also ich merke das ganz stark.
Das ist wirklich so. Also man merkt es deutlich auch daran, dass Stefan Keller auch zu den Kuratoriumssitzungen kommt und wirklich anwesend ist, Präsenz zeigt und sich auch involviert und auch zugibt und sagt, es ist mir eine Herzensangelegenheit und das ist schon, finde ich, beim Mann, der so viel zu tun hat, doch eigentlich eine gute Aussage und da können wir natürlich sehr drauf aufbauen.
Er ist also ja nun selber auch musisch, ne? Das muss man sagen, ja. Er ist ja auch musikbegeistert, das genau. Sind ja, auch alles sicherlich Fall. So Themen. Ne? Würdest du sagen, gerade wenn du derjenige bist, der sich um die Kunst im weitesten Sinne bei dem Festival kümmert, dass die Stadt Düsseldorf eine Stadt der Künste ist?
Ja, unbedingt sehe ich das so. Also nicht nur aus der Tradition heraus, sondern auch sicherlich in der Realität. Und ich glaube auch, dass die Stadt ein guter Ort ist, um solche Dinge zu veranstalten, wie wir sie machen oder die vielen anderen tollen Sachen, die es hier gibt. Also ich meine, es ist ja nun, Gott weiß nicht, gerade arm an Angeboten in dieser Stadt. Und ich denke, dass das ein ideales Pflaster ist, nicht nur auch vor allen Dingen, weil wir auch ein durchaus internationales Publikum hier haben. Wir haben die vielen Firmen, die international aufgestellt sind und das merkt man ja auch. Also ich meine, das ist ein sehr fruchtbarer Boden, finde ich.
Ist die Kulturszene untereinander auch vernetzt? Also es gibt ja nun die verschiedensten Protagonisten, die da mitspielen. Kennt ihr euch alle untereinander? Tauscht man sich da auch aus und sagt, was nimmt man mit von der Stadt oder vielleicht auch zum Thema Sponsoring und so? Also gibt es da irgendein Netzwerk, wo man sich verbindet?
Also da kannst du wahrscheinlich noch mehr sagen als ich, aber künstlerisch gibt es schon Vernetzungen und wir kennen auch viele Protagonisten hier am Ort, mit Sicherheit nicht alle, Aber wir bemühen uns natürlich schon auch seit längerem auch lokale Künstler mit ins Festival zu integrieren. Das ist natürlich nur begrenzt möglich, ne? Weil also man muss natürlich auch immer sehen, welche Möglichkeiten sich da bieten. Aber wir haben das natürlich im Pandemiejahr extrem getan und haben da auch Vorteile daraus gezogen, dass wir noch mehr Leute kennengelernt haben, die sich jetzt auch an uns wenden und sagen, Mensch, das war eine tolle Aktion, was ihr da gemacht habt und können wir uns weiter mit dem Festival verknüpfen. Das tun wir und wollen wir auch machen. Und von daher entstehen auch immer weiter neue Verbindungen und die Vernetzung ist schon da. Aber natürlich gibt's auch das Phänomen, dass viele Künstler so ihr eigenes Süppchen kochen und sich um sich selbst kümmern und nicht so sehr nach außen wirken. Das ist, glaube ich, auch liegt manchmal in der Natur der Sache.
Also aber ich glaube schon, dass die meisten in erster Linie erstmal Einzelkämpfer sind. Also das betrifft jeden Veranstalter, das betrifft natürlich auch die Künstler. Wir haben jetzt eine übergeordnete Organisation, unseren Rat der Künste, der ja im Endeffekt ohne Partikularinteressen die freie Szene, aber es ist gar nicht nur die freie Szene, es sind auch die öffentlichen drin, also die Künste erstmal vertreten soll.
Die Betonung liegt auf soll.
Soll, also ja, gut, das hilft einem als Veranstalter nicht weiter. Also man muss schon zusehen.
Wer hat den denn ins Leben gerufen, den Rat der Künste?
Ach, das ist aus diesem Kulturentwicklungsplan entstanden und im Endeffekt ist das sogar ein von der Politik gewolltes Gremium, natürlich auch von den Künstlern gewolltes Gremium. Also ich finde nur, dass da die Politik noch viel weniger drin zu suchen haben sollte, als also da wäre ich eher noch radikaler gewesen, hätte gesagt, da sind tatsächlich nur die Künstler drin und das von mir aus hätte es auch gar nicht so hochtrabend heißen müssen. Aber gut, ja, ich glaube schon, dass wir uns anders vernetzen müssten und dass wir vor allen Dingen, was die freie Kulturszene in der Stadt anbelangt, die ja sehr divers ist und sehr unterschiedlich arbeitet, lauter verhalten müssen in Bezug auf Unterstützung. Ich bin unbedingt der Meinung, dass man über Geldverteilung neu nachdenken muss, was öffentlich subventionierte Kultur und freie Kultur anbelangt. Ich stelle zunehmend fest, dass diese Sparten, die wir abdecken oder die auch so ein Asphaltfestival abdeckt, oder New Fall oder wie sie alle heißen, also unsere Kollegen hier, die hier sehr engagiert in der Stadt arbeiten, dass die vom Publikum natürlich also sehr stark gewollt sind. Und jetzt muss man sich dann schon die Frage stellen, warum kriegt ein Düsseldorf-Festival, ich sage das jetzt, das kann man ja offen sagen, weil sind das ja auch, glaube ich, nachzulesen ist, 80.000 Euro an Subventionen, hat damit eine Platzförderung von, also eine Stuhlförderung von 4 Euro irgendwas. Und warum ist es in einem öffentlichen Institut, was natürlich ein mega fetter Tanker ist, dann ein dreistelliger Betrag, der aber auch schon durchaus höher dreistellig ist? Ich will gar nicht ganz viel mehr Geld. Darum geht es überhaupt nicht.
Ja, aber es muss fair bleiben. Ne?
Aber es geht um eine
Wertschätzung
der und auch eine Betrachtung, wo geht die Reise in Zukunft hin? Was Kunst oder darstellende Kunst, also das ist unser Thema, deswegen rede ich nicht über bildende Kunst, also da wage ich mich überhaupt nicht, mich zu äußern. Aber die darstellende Kunst ist heute eine andere als vor 40 Jahren. Jetzt soll die Oper abgerissen werden. Ich bin klassisch ausgebildete Flötistin. Ich habe Jahre im Orchester gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Opern in meinem Leben gespielt. Ist auch ein Genre, was ich mag. Ist überhaupt, also ich will das gar nicht schlecht reden. Ich finde aber trotzdem, dass wir in einem 21. Jahrhundert, wo wir darüber nachdenken, eine, ich sage es mal bewusst in Anführungszeichen, neue Oper zu bauen, nicht eine neue Oper bauen können, sondern wir müssen was anderes bauen. Ich weiß nicht, ob Factory der richtige Ausdruck ist, also den Namen haben wir auch noch nicht gefunden, aber das muss was anderes werden, da muss
Das heißt, neuer die alten Zirkus, Zöpfe
da muss neuer abschneiden. Zirkus genauso stattfinden dürfen wie die Zauberflöte oder eine zeitgenössische Oper von Jörg Wittmann oder wem auch immer. Darf das dann noch Oper heißen oder ist das ein anderer Ort, der vielleicht viel mehr Möglichkeiten hat und auch mehrere Bühnen hat? Wir hätten hier eine historische Chance, wenn wir das richtig groß denken würden, richtig sinnvoll denken würden und richtig zukunftsorientiert denken würden, etwas zu schaffen, was vielleicht einzigartig ist im Moment, zumindest in Deutschland.
Aber wäre. Setzt ihr euch für sowas dann auch ein? Gibt es da irgendwelche, wie gesagt, du hattest eben von dem Rat der Künste gesprochen, aber gibt es dann Orte, an denen man sowas auch diskutiert?
Mhm. Gibt es.
Da setzt ihr dann in Gremien zusammen oder mit den Entscheidern, wie auch immer.
Das war wegen Corona jetzt natürlich ganz viel Zoom-mäßig. Also ich war da so in einigen Runden. Ich bin aber auch mit einigen Leuten direkt im Austausch. Also wir haben auch unsere Bürgermeisterin Clara Gerlach zu einem Gespräch. Also haben wir drum gebeten, hatten ein Gespräch mit ihr per Zoom darüber.
Also das heißt, das ist im Moment im Fluss. Wir reden jetzt über das Theater der Zukunft, aber ich will gerne auch nochmal zurückkommen auf eure Anfänge, Altstadt Herbst Kulturfestival. Ne? Warum habt ihr euch umbenannt und B, wie kam es zu so einer ursprünglichen Entscheidung, das überhaupt zu machen? Weil ihr habt eben auch gesagt, es waren Einzelkämpfer, die Künstler, dann gab es natürlich dieses festgefahrenen Gedanken der Kunst in den jeweiligen Häusern und so. Wie kommt man dazu zu sagen, wir machen jetzt was Eigenes, was Neues, also, was ganz anderes?
Zuerst muss man sagen, es ist in drei Schritten verändert worden. Es hieß nämlich zu Anfangs Düsseldorfer Altstadtherbst. Dann wurde uns klar, als wir dann darauf angesprochen wurden, dass Altstadt ja doch eigentlich ein Ort wäre, den man mehr mit Gastronomie und Biertrinken verbindet als mit Kunst, dass aus diesem Namen der Kunstbegriff nicht zu ersehen ist. Daraufhin haben wir das umbenannt in Altstadtherbst Kulturfestival Düsseldorf. Also wir waren schon ziemlich bald am Anfang getrieben von der Problematik, dass man uns eigentlich mehr mit der gastronomischen Szene in Verbindung brachte als mit dem Kunstbegriff. Und das haben wir dann eigentlich durch inhaltliche Arbeit versucht zu widerlegen und das haben wir auch geschafft über die Jahre. Aber wir haben dann doch gemerkt, als wir dann in die Riege der Co-Produzenten eingestiegen sind, die auf internationalen Ebenen mit anderen Theaterhäusern und großen Einrichtungen in Italien, Spanien, Schweiz und Frankreich kooperierten, England, dass der Begriff Altstadt-Herbst-Kulturfestival durchaus eine gewisse Sperrigkeit und Unaussprechlichkeit bedeutete in verschiedenen Sprachen. Und dann sahen wir eigentlich die Chance, uns von einem gewissen Ballast zu befreien und dem Ganzen einen frischeren Wind und eine etwas fließendere Anmutung zu verleihen, indem wir es Düsseldorf-Festival genannt haben, weil wir auch der Meinung waren, dass es nach den Jahren, also in 2012 kam dieser Namenswechsel, dass wir in den Jahren so viel daran gearbeitet haben, dass es nun doch eins der bedeutendsten oder vielleicht sogar das bedeutendste Festival, zumindest was den Theaterbereich betrifft oder den Musik- und Theater-Tanzbereich betrifft, sich entwickelt hat und dass man es durchaus mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch so nennen darf.
Warum das Festival Düsseldorfer Altstadtherbst hieß, das hatte aber auch einen ganz wichtigen Grund. Wir wollten nämlich damals, und da spielt auch meine Familie eine Rolle, die natürlich alte Gastronomenfamilie ist in Düsseldorf. Mein Vater damals noch hochaktiv, heute leider Pflegefall, aber so ist das halt dann im Alter, das kann passieren. Wir haben zusammengesessen und haben gesagt, wir müssen was tun gegen diese ganzen Krawallgeschichten, die hier passieren. Wir haben das live erlebt, Andreas und ich, da sind die Hooligan-Truppen durch die Stadt gezogen, haben Steine und Terrassenstühle geschmissen. War jetzt nicht so schön. Das war so Ende der 80er, Anfang der 90er.
Und ist ja im Moment jetzt auch nicht so prickelnd, da muss man auch ehrlicherweise sagen. Ne?
Umso jetzt
wichtiger, dass man mal wieder mit neuen Impulsen kommt.
Das schließt im Moment gerade die Brücke zum Beginn. Ne? Also das war wirklich der Auslöser zu sagen, ey, wir müssen dieses Stadtviertel, was so toll ist und so viel Kultur beherbergt, auch wieder als Kulturzentrum in das Bewusstsein der Menschen zurückholen. Mhm. Und das hat funktioniert. Wir können damit natürlich nicht die Welt retten, weil man natürlich nur ein paar Wochen vor Ort ist. Aber wir merken es jetzt auch. Das Zelt steht auf dem Burgplatz und es ist nicht so schlimm wie ohne Zelt.
Und ich glaube, man darf die Innenstadt oder die Altstadt insbesondere
sich nicht selbst überlassen.
Ja, ja, absolut. So.
Na, ich denke, diese positiver, Plätze besetzen.
Ja, und vor allen Dingen mit positivem Inhalt. Also man muss daran arbeiten, dass positiver Inhalt da reinkommt und dann kann man vielleicht gegensteuern.
Ich fand es so schön, wie du eben gesagt hast, man muss sich immer neu erfinden, auch letztlich. Ne? Klar, das Zelt ist gelernt und das muss da auch sein, weil die Leute schon wissen, was sie erwartet. Aber ihr erfindet euch immer wieder neu, ihr macht immer wieder neue Inhalte. Ihr habt ja jetzt auch optisch, ihr habt die Grafik ja auch verändert. Das ist ganz beweglich geworden, irgendwie das Logo und so hat sich bunt geworden.
Divers, Power, alles ist drin.
Genau, ne? Das ist ja auch mutig. Ne? Also ihr geht ja immer wieder so, auch glaube ich, so empfinde ich es zumindest, wenn ich drauf gucke. Letztes Mal, dieses mit dem Roten hast du auch nochmal beschrieben, letztes Jahr, dieses ein bisschen überdecktere. Jetzt ist es so sehr energievoll und powervoll. Ne? Versucht ihr euch auch selbst neu zu erfinden manchmal mit solchen Sachen? Also geht man dann auch an die eigenen Grenzen und sagt, können wir das? Wollen wir das so haben?
Ja, immer.
Gerade also, jetzt natürlich, du sagst divers, ne, großes Thema im Moment. Will man das auch spiegeln?
Ach, wir spiegeln das eigentlich immer. Ich finde, man muss da gar nicht so viel drüber reden. Nee. Das ist für uns selbstverständlich. Also unsere Künstler sind so divers, wie sie nur sein können. Es ist selbstverständlich. Die kommen aus der ganzen Welt. Die haben alle Hautfarben dieser Welt. Sie sind schwul, die sind lesbisch, die sind hetero, die sind trans. Also das ist alles. Wir haben also
das ist ja eine bunte Welt, die ihr da zusammenführt.
Das ist eine bunte Welt. Und da gibt es bei uns, weder bei uns noch im Team oder irgendwo, irgendwelche Arten von Ressentiments. Das ist immer so gewesen. Und also da sage ich jetzt mal wirklich, das ist immer so gewesen. Ja. Und das bleibt auch so.
Ja, immer so gewesen. Wir haben eigentlich gar nicht beantwortet, warum ihr angefangen habt. Das haben wir irgendwie.
Das können wir gleich nochmal eben sagen. Ja, genau. Ich wollte gerade
nochmal eben. Ne, genau. Um die Altstadt als Kulturzentrum ins Bewusstsein der Menschen zurückzuholen.
Aber es war schon inhaltlich so auch noch ein anderer Ansatz da. Aber doch mal eben schnell anknüpfend an den einen Satz. Also ich meine, allein wenn man jetzt diesen neuen Zirkus betrachtet, ne, als Form, diese Form oder der Zirkus überhaupt schlechthin hat immer schon das diverse Menschenbild propagiert. Denn die Frauen sind im Zirkus keine Frauen und Männer sind keine Männer. Also das war schon immer so, dass dieser Gedanke da war, die Welt auf den Kopf zu stellen. Und ich glaube, dass wir deswegen auch wirklich jetzt da nicht Wasser auf Mühlen von Zeitgeistdiskussionen schütten müssen, sondern wenn wir die Kunst so ernst nehmen, wie sie ist, dann spricht die aus sich selbst und propagiert eigentlich das Idealbild des Menschseins, ja, nämlich genau. Die Auflösung der Grenzen und die völlige Freiheit zu machen, was man will. Und ich denke, dass wir von daher keinen Nachholbedarf haben diesbezüglich, was diese Künstler angeht, die wir da präsentieren. Und von daher ist das schon richtig, was du sagst, da gibt's auch gar keine Ressentiments. Das existiert nicht.
Never. Also jeder ist willkommen, egal was er ist, wie er ist. Ich meine, im Team, wenn einer nicht arbeiten will, gut, das ist ein anderes Problem.
dann kann er gehen.
Das sind andere Probleme dann, aber gut. Aber haben wir aber auch eigentlich nie gehabt. Gibt's eigentlich nicht.
Ja. Aber wir können trotzdem noch mal ganz schnell einen Satz verlieren auf die Anfänge, weil es gab auch inhaltliche Anfänge. Also wir haben ja bewusst auch bestimmte Dinge getan, schon in den ersten Jahren, als wir noch nicht hundertprozentig wussten, ob das ein erfolgreiches Festivalprojekt werden würde, sondern wir haben es ja erstmal auf Risiko und Geratewohl ausprobiert und uns selbst ausprobiert. Aber Tatsache war, wir beide waren klassisch ausgebildete Musiker, also Flötisten beide, haben auch zusammen in Formationen gespielt, die sich gegen den üblichen Programm- und Konzertbetrieb auflehnen wollte, zumindestens, ja. Also wir haben gesagt, wir müssen weg von diesem steif sitzenden klassischen Format und wollen auch inhaltlich, wir haben angefangen, Komponisten zu beauftragen, Stücke für uns zu schreiben, die eigentlich im klassischen Konzertsaal nichts zu suchen hatten, zur damaligen Zeit, und auch nicht da gewesen wären normalerweise. Also das waren Jazz- und Pop-Leute, die angefangen haben zu arrangieren, wo wir gesagt haben, das kann ja nicht sein, dass das Repertoire sich immer nur an bestimmten klassischen Maßstäben bemessen lässt. Und daraus entstanden ist dann der klare Wunsch, neue Konzertformate zu ermöglichen und zum Beispiel auch Räume zu bespielen, die eigentlich nicht für den klassischen Kulturbetrieb
Aber da habt ihr nicht selber irgendwie mitgewirkt ganz am Anfang, das
doch,
nicht.
Doch, auch. Immer. Ja, ja. Also er kann auch bis heute noch kommen.
Also das erste Festival, die ersten Festivals waren im Endeffekt unsere eigenen Tätigkeiten mit Kollegen. Also wir haben Leute angerufen, die gesagt haben, da haben wir sämtliche Beethoven-Sinfonien in der Andreaskirche aufgeführt. Das waren alles Studienkollegen und Leute, die wir kannten, Freunde.
Im ersten Orchester. Festival ist unser Festivalorchester entstanden und da sitzen Musiker drin, die bis heute zusammenspielen. Dieses Festivalorchester ist, also vor Corona, nach Corona ist jetzt irgendwie alles ein bisschen anders, regelmäßiger Gast in der Rheinoper. Wir haben die gesamten Kinderproduktionen, also Kinderopernproduktionen der letzten Jahrzehnte, kann man schon sagen. Also wir sind seit über 25 Jahren als Projektorchester in der Rheinoper. Da sitzen wirklich Stammleute, die seit dem zusammenspielen. Jetzt kommt unsere
Die ihr quasi dann zusammengebracht habt, so kann man es ja sagen. Sonst gäbe es so nicht.
Jetzt kommt unsere Produktion Toll. Oh ihr Menschen. Ich erlaube mir da selber auch als Flötistin zu sitzen. Bis dahin bin ich wieder so trainiert, dass das funktioniert. Jetzt übers Festival, nun gut, da habe ich die Flöte nicht gesehen, das ist klar. Aber das bauen wir jetzt wieder baue ich jetzt wieder auf. Und klar spielen wir, also Andreas nicht mehr so viel, ne? Aber ich spiele noch immer. Schön.
Auf Aber jeden Fall war das der Ursprung, um zu sagen, nach welchen Künstlern suchen wir. Also es war auch ein bisschen der Ansatz, wir müssen Leute finden, die in diesem Geist auch auftreten und Neues machen wollen. Also die Leute auch von einer ganz anderen Seite.
Um auch Leute neu abzuholen, genau, wahrscheinlich. Ist das denn heute noch so? Ich meine, ihr macht das jetzt seit 31 Jahren. Ist das heute noch so, dass man den Anspruch auch vielleicht hat zu sagen, wir wollen die Leute mal was Neues ranführen, ja, wir wollen eben mal einen neuen Zugang schaffen und die öffnen für Unerwartetes?
Unbedingt. Also das ist eine der wichtigsten Triebfedern und wir setzen die auch um. Wir haben dafür auch tolle Kooperationspartner, mit denen wir zum Beispiel arbeiten. Also ganz wichtig zu nennen wäre da zum Beispiel das Podium-Festival in Esslingen, was eine wilde Mischung aus jungen Leuten ist, die ganz klar den Anspruch haben, bei höchster Künstlerschaft und Meisterschaft neue Konzerträume zu erfinden. Das heißt also jetzt nicht im Sinne von Häusern oder Räumen, gemauerte Räume, sondern geistige. Und die sind auch respektlos genug, um große Meister in völlig neue Kontexte zu setzen und damit den Zuhörer herauszufordern, sich selbst herauszufordern natürlich auch. Und da entstehen völlig neue Effekte von Erlebnissen, musikalischen Erlebnissen. Und das sind Leute, die sind zum Beispiel, ein Beispiel, Elina Albach ist eine hochdekorierte alte Musikspezialistin, Cembalistin, die in allen großen klassischen Barockensembles gespielt hat, kommt aus einem klassischen evangelischen Musikerhaushalt und hat sich gefragt, wie kann man eine solche Kunst über die Jahrzehnte retten, weil irgendwann wird das Publikum weg sein, was sich nur noch so spezifisch für diese alte Instrumentierung und Aufführungsweise interessiert. Und irgendwann ist mal gut mit ewig und gleich
Man das muss Gleiche. Ja auch mal die Jüngeren wieder abholen. Ne?
Das und ist dann auch so ein bisschen, dass fängt die an, fehlt. Ganz neue Elemente da reinzuziehen, szenische Dinge zu machen, neue Instrumentierungen vorzunehmen, Bearbeitungen von großen Werken. Sie hat uns jetzt gerade ein Konzept geschickt, dass sie die H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach für ein kleines Ensemble plus 6 Sänger arrangiert. Also da stellt die quasi die Welt auf den Kopf und bringt die ganz großen Geschichten auf ein Minimum zusammen und die Leute müssen anders hören und müssen sagen, ich lasse mich darauf ein. Und das ist grandios.
Wir sind leider gleich schon wieder am Ende. Ich habe noch zwei Fragen quasi. Ich würde gerne nochmal vielleicht von euch hören, was ihr euch wünschen würdet, noch zu realisieren. Also was wäre so ein Ziel, ein Traum, den ihr noch habt?
Naja, ich wünsche mir auf der einen Seite, dass das Publikum noch offener ist, den neuen Dingen zu folgen, die sie noch nicht kennen. Also wir machen das natürlich, egal auch ob auf der großen Bühne oder in kleineren Räumen. Manches, was kompliziert auf den ersten Blick erscheint, hat dann nicht den Zulauf als das, was auf den ersten Blick leichter verständlich ist. Und da wünschte ich mir wirklich mehr Offenheit, man kann uns vertrauen.
Ich hätte gern ein Haus. Ich hätte gern Zugriff auf ein Haus während des Festivals, vielleicht mit 500 Plätzen, wo man all die Dinge tun könnte, die wir eben vielleicht auch im Zelt nicht realisieren können. Also das Zelt ist toll, ist unser Glück und gleichzeitig unser Fluch, weil es sehr viel Geld kostet und weil es uns Grenzen aufzeigt, auch was Produktionen angeht. Also wir haben oftmals Dinge, die wir gerne machen würden, die wir nicht zeigen können, weil es einfach nicht passt, weil es nicht geht. Ein Zelt hat viele Grenzen. Also da muss man immer sehen, dass man dann so zwischen dem inhaltlichen Anspruch, den man hat und dem, was man gern zeigen will und den Möglichkeiten, die es dann bietet, hin und her geht. Also ein Haus wäre toll und dann könnte man, und man müsste vielleicht noch ein bisschen mehr sicheres Geld haben, damit man nicht immer nur auch auf die Resultate gucken muss am Ende, ja, denn viele Sachen
einfach freier noch sich
genau und verwirklichen also kann, dass man ne? nicht immer so aufpassen muss, ob die Umsätze stimmen und so weiter, klar. Weil natürlich ist bestimmtes Programm auch schwierig zu verkaufen, ganz klar. Und wenn man dann ständig auf die Habenseite gucken muss, um nicht ins Minus zu geraten, dann ist es eben halt anstrengend, ja.
Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir stemmen so ein Festival mit einem Budget von etwa 1,3, ein bisschen drüber, Millionen Euro. Das ist für die Größe des Festivals ein Witz. Also wenn ich das mit anderen Institutionen vergleiche und da auch auf die Budgets schaue, ist das ein Witz. Und ich wünschte mir mehr Geld für, für vielleicht noch ein bisschen mehr Programm, aber vor allen Dingen auch mehr Geld,
um für neuen Mut.
Mitarbeiter besser bezahlen zu können.
Das ist schon Selbstausbeutung.
Und das ist in Teilen Selbstausbeutung und wir geraten da an die Grenzen, auch an die personellen Grenzen, was die Menge der Leute anbelangt, also in einem operativen Teil des Festivaljahres. Mhm. Ne? Und da müssen wir mehr Budget haben. Das ist aber
das hören so, ja jetzt hoffentlich Moment, ganz viele.
So wie sich das im Moment anfühlt, nur wenn dann über die öffentliche Hand zu lösen und nicht über weitere Sponsoren. Da ist das Feld ist nicht mehr wirklich krass zu vergrößern. Also da sind wir schon ganz weit vorne dabei. Mhm. Aber wir bräuchten einfach mehr öffentliche Unterstützung.
Ja, aber es gibt ja auch immer, ich meine, da komme ich eigentlich auch schon auf meine letzte, auf die Hörerfrage zu, weil das machen wir immer noch am Ende einer jeden Folge für den Hörer, so ein Mehrwert. Es gibt ja immer noch viele Neulinge und gerade jetzt diese alternative Kunstszene, sage ich jetzt mal, nenne ich es jetzt mal ganz profan, da trauen sich ja nicht zwangsläufig alle dran. Also die sagen dann, ja, ich gehe mal ins klassische Konzert und so, aber sowas ist Experimentelles, weiß ich nicht. Also wird ja auch schnell so abgelehnt. Was könntet ihr den Leuten mitgeben? Wie können die sich dem nähern? Und vielleicht ja auch dann eben so einen Anreiz und so eine Begeisterung dafür entwickeln, dass es im Idealfall später auch Sponsoren werden, wie auch immer, aber dass man den Leuten so ein bisschen diese Hemmschwelle nimmt, sich einfach mal zu versuchen.
Ja, man muss natürlich die Schwelle schon selbst überschreiten, also so richtig vormachen kann man es einem eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass wir mit dem Zelt grundsätzlich schon mal eine Hemmschwelle weggeschafft haben, weil man kann eigentlich relativ leicht und ohne großen Aufwand zu uns kommen. Also die Programme sind ja eigentlich auch jetzt nicht so schwierig zu verstehen, zumindest die meisten nicht, als dass man nicht schnell Zugang kriegen kann. Aber das Problem ist, die Leute sagen alle, die wir schon gekriegt haben, meine ich, die sagen alle, man muss es erlebt haben, man muss es einmal
genau,
erleben.
Das ist der
und
Punkt.
Das ist der Punkt. Und dann fangen die an, boah, da musst du hingehen, das muss man erzählen und so weiter. Und es ist eben halt, ja, es ist
einfach machen.
Man muss die Hürde schaffen für sich selbst. Ne? Also man muss es machen. Ja. Ja.
Es gibt noch viel zu tun und viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und vor allen Dingen von unserer Seite aus das
noch
Motto,
mal 31 Jahre.
Nie mehr nicht aufgeben, einfach weitermachen.
Ja, sehr schön. Also ganz toll. Vielen Dank, dass ihr da seid. Muss ich ja sagen, nicht wart, sondern seid. Ihr habt noch viel zu tun, habt ihr am Anfang gesagt. Jetzt ist so der Auslauf und die neue Vorbereitung. Also von daher tausend Dank, dass das geklappt hat und dass ihr gekommen seid und uns mal so eingeführt habt in die Welt des Festivals.
Gerne.
Dankeschön.
Danke.
Sehr gerne.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Schalten Sie gerne auch bei unserer nächsten Folge wieder ein. Da ist Max wieder für Sie da und freut sich sicher, wenn Sie bei ihm reinhören. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und ich freue mich auf nächste bzw. übernächste Woche.